Junge rettet Freund aus Teich. Ende Februar gab es noch einen Wintereinbruch und der Außenmühlenteich hat sich nach 10 Tagen Dauerfrost in eine schneebedeckte Eisfläche verwandelt. Heute ist eine der seltenen Gelegenheiten, an denen Martin und ich uns mal außerhalb der Schule treffen. Immer noch heimlich, aber irgendwann müssten seine Eltern doch mal einlenken. Aus meiner Sicht ist das Delikt jedenfalls verjährt. Aber selbst wenn, wird er nicht mehr so viel Zeit für mich haben wie früher, weil er nämlich schon wieder eine neue Freundin am Start hat. Ist ja klar, was nachmittags dann bei ihm so abgeht. Noch nicht mal vorgestellt hat er sie mir. Traurig. Martin möchte unbedingt Schlittschuh laufen, was bei mir nun ganz schlecht ist. Ich kann es nämlich nicht. Und ich habe auch nicht vor, es in diesem Leben noch zu lernen. Ebenso wenig wie Skilaufen und andere Sportarten, für die man jede Menge Gleichgewichtssinn und Koordination benötigt. Das Allerschlimmste ist Gerätetouren. Beim Bockspringen packe ich mich regelmäßig hin. Steif wie ein Bock, sagt mein Sportlehrer verächtlich. Recht hat er. Dafür bin ich im Fußball gut und Volleyball geht auch. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ein Schild warnt eindringlich davor, sich auf das angeblich noch viel zu dünne Eis zu wagen. Martin lässt sich davon jedoch nicht beirren. Ist doch alles Quatsch. Natürlich sagen die das. Die müssen das ja, denn wenn wirklich mal was passiert, sind die schuld, wenn sie vorher nicht gewarnt haben. Begründung auf dünnem Eis. Aber wenn er unbedingt will, komme ich eben mit. Wir laufen am Freibad Außenmühle vorbei. Aus den beiden Becken ist das Wasser abgelassen, das Gelände wirkt verwaist. In anderen Freibädern laufen bissige Hunde rum, aber hier nicht. Die Außenmühle verfällt zusehends und ist mittlerweile ein richtiger Schandfleck. Vor 2 Jahren wurde im Nichtschwimmerbecken irgendein Gift gefunden, in einer Dosis, die für Kleinkinder tödlich sein kann. Von dem Skandal hat sich das Bad nie mehr erholt. Die Besucherzahlen sind eingebrochen und jetzt ziehen nur noch ein paar Unermüdliche im Sommer ihre Bahnen. Meist Rentner, die zu alt sind, um sich noch um irgendwelche Gifte zu scheren. Mich würde es nicht wundern, wenn das Freibad nach der nächsten Saison endgültig seine Pforten schließt. Der Betrieb kann sich ja gar nicht lohnen. Alles geht den Bach runter. Bauer Rolf hat sein Lebensziel erreicht. Das Langbecker Feld ist zu Bauland erklärt worden. 3 Millionen hat er angeblich dafür bekommen. Mit den Vorarbeiten wurde schon begonnen. Im Frühjahr geht es richtig los. Der Bach existiert schon nicht mehr, zugeschüttet. Überall stehen Baumaschinen rum. Mutter hat schnell noch ein paar Erinnerungsfotos gemacht. In ein paar Jahren kann sich kein Mensch mehr vorstellen, wie es hier ursprünglich mal ausgesehen hat. Den Fußballplatz gibt's auch nicht mehr. Die Tore sind irgendwann in den Dutt gegangen und keiner hat sie mehr ersetzt. Mir ist aufgefallen, dass es in den nachfolgenden Jahrgängen viel weniger Kinder gibt. Oder täuscht das und die geben bloß nicht mehr so viel raus. Am Garagenplatz hat schon ewig keiner mehr Fußball gespielt. Und durch Kreide markierte Spielfelder auf der Straße gibt's auch keine mehr. Ob Frau Rusche noch lebt? Ihr Garten sieht schrottig aus wie immer, also wahrscheinlich ja. Es ist mir rätselhaft, wieso trotz des herrlichen Winterwetters nur so wenige Spaziergänger unterwegs sind. Willst du nicht lieber bis zum Wochenende warten? Frage ich Martin. Dann wird die Außenmühle bestimmt freigegeben. Bist du nicht dicht? Ich komme nicht extra hierher, um gleich wieder abzuhauen. War ja klar. Schlittschuh an und los. Zunächst starkst er nur vorsichtig herum. Er hat jetzt wohl doch ein bisschen Schiss bekommen. Vielleicht dreht er ja auch gleich wieder um. Hoffentlich. Ich steck mir erstmal eine an. Doch Martin überwindet seine Angst erstaunlich schnell und schlittert bald wie Hans-Jürgen Bäumler über den Teich. Er kann das echt gut, das muss ich schon sagen. Mit jeder Minute gewinnt er an Sicherheit. Er traut sich immer weiter raus. Ein Mann, der seinen Schäferhund Gassi führt, reckt wütend seine Faust in die Luft.
Komm da sofort runter!
Martin tut, als hätte er es nicht gehört. Was geht das dem Typ auch an? Ist schließlich Martins Risiko.
Hörst du nicht? Du sollst sofort runterkommen!
Der Mann ist fett wie Oscar, der würde garantiert sofort einbrechen. Martin schaltet auf Durchzug. Großartig sich aufregen bringt nichts, also ziehen Mann und Hund weiter. Vom Rumstehen wird mir langsam kalt. Martin ist jetzt schon eine halbe Stunde am Pirouetten drehen. Langsam könnte er mal eine Pause einlegen und sich zur Abwechslung mal um seinen alten Kumpel kümmern. Von wegen. Unverdrossen zieht er seine Kreise. Kippe Nummer 4. Mein Bic-Feuerzeug klickt und gleichzeitig höre ich ein hässliches Krachen und Splittern. Ohne hinzuschauen weiß ich, was los ist. Martin ist eingebrochen. Ach du Scheiße. Er hängt halb drin im Eis und rudert wie wild mit den Armen. Die Stelle ist mindestens 50 Meter entfernt. Bis ich ihn erreicht habe, ist er längst abgegluckert. Und wenn ich da noch mit einbreche, war es das für uns beide. Und wenn er jetzt von der Strömung und das Eis gezogen wird, mir fallen wieder die Zwillinge ein, die im Priel ertrunken sind. Das war damals exakt die gleiche Entfernung wie jetzt. So gefährlich. Aber ich kann ja schlecht stehen bleiben und Martin absaufen lassen. Hilfe! Hilfe! Ich überwinde meine Erstarrung und tappe wie ferngesteuert aufs Eis. Die letzten Meter lasse ich mich fallen und robbe bäuchlings zum Eisloch. Martin ist in Todesangst. Sowas habe ich noch nie gesehen. Die Augen sind ins Weiße verdreht und sein Kiefer klappert, als würde er jeden Moment aus den Scharnieren springen. Gib mir deine Hand! Nichts. Er zappelt nur panisch vor sich hin. Kälteschock, schätze ich. Ich wiederhole meinen Befehl. Los, deine Hand! Mach schon! Mach schon! Im Fernsehen sehen solche Situationen immer so easy aus, aber die Wirklichkeit ist eben anders. Nachdem Martins Hand ein paar Mal aus meiner gerutscht ist, bekomme ich sie endlich zu fassen. Ich habe aber keine Kraft mehr, ihn rauszuziehen. Martin ist sowieso am Ende und kann nicht mithelfen. Wer weiß, wie lange ich ihn noch so festhalten kann. Und dann war's das. Jemand schubst mich zur Seite. Hinter mir kniet ein Mann, der sich nach vorn beugt und Martin mit einem einzigen Ruck aus dem Wasser zieht. Er nimmt ihn auf den Arm und trägt ihn ans Ufer. Ich folge ihnen. Der Mann geht weiter zum großen Parkplatz, wo sein Auto steht. Ich darf mit einsteigen. In nicht mal 10 Minuten erreichen wir das AK Harburg. Diagnose: schwere Unterkühlung. Martin muss zur Beobachtung über Nacht bleiben. Der Mann bietet an, mich nach Hause zu fahren. Er hat eine Glatze wie Kojak. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er bei der Polizei ist oder beim Bundesgrenzschutz.
Soll ich nicht besser mitkommen und deinen Eltern alles erklären?
Vielen Dank, aber das ist nicht nötig. Meine Mutter ist sowieso noch auf der Arbeit und einen Vater habe ich nicht. Ich bin unehelich.
Peinlich. Das hätte man auch anders sagen können. Der Mann guckt betreten. Du hast deinem Freund das Leben gerettet. Das hast du nicht umsonst getan.
Ach so, ja.
Ich würde vorschlagen, wir tauschen Namen, Adresse und Telefonnummer aus. Und wenn es irgendwas Neues gibt, rufen wir uns an. Einverstanden?
Ja, ist gut. Danke fürs Bringen.
Krüger heißt er. Mutter erzähle ich nichts, um mir die endlosen Diskussionen zu ersparen, die garantiert auf dem Fuße folgen würden. Als ich am nächsten Tag von der Schule zurück bin, wartet ein Mann vor unserer Tür. Herr Matthiesen von den Harburger Anzeigen und Nachrichten. Ein dürrer, grauer Typ, der aussieht wie gerupft. Die Adresse habe er von Herrn Krüger. Sie wären befreundet, sagt er. Er riecht wie ein voller Aschenbecher. Seine Zähne sind dunkelgelb. Ich stelle mir vor, wie eklig es sein muss, ihn zu küssen. Strahlerküsse schmecken besser, Strahlerküsse schmecken gut. Der raucht bestimmt auch im Auto, denke ich. Hätte den ganzen Tag von einem Termin zum anderen und batzt, als ob es keinen Morgen gäbe. Er kommt mitten in unsere Wohnung und fängt an, mir Fragen zu stellen, die ich beantworte. Warum auch nicht? Dann geht er erstmal auf den Balkon, eine rauchen. Höhenangst kennt er jedenfalls nicht. Zum Schluss möchte er noch ein Foto von mir machen. Von rechts wegen bräuchte ich das Einverständnis meiner Mutter, aber egal. Ich komme mir unglaublich wichtig vor. Herr Matthiesen schießt bestimmt 30 Fotos. Morgen schon soll der Artikel im Lokalteil erscheinen. Kann ich mir gar nicht vorstellen, in der Zeitung, die ich seit Jahr und Tag lese, selber vorzukommen. Vielleicht wird der Bericht aber auch in letzter Sekunde gestrichen, weil Ereignisse der Weltpolitik oder eine Katastrophe allen Platz beanspruchen. Als Herr Matthiesen weg ist, spiele ich die möglichen Folgen durch. Oma ist bestimmt stolz darauf, dass ihr Enkel in der Zeitung steht und noch dazu mit sowas. Bei Mutter sieht die Sache schon ganz anders aus. Ich habe zwar einem Menschen das Leben gerettet, aber dadurch, dass ich ihr den Vorfall verschwiegen habe, wieder mal unter Beweis gestellt, wie wenig Vertrauen ich zu ihr habe. Ich höre sie schon wieder die ewig gleiche Leier runterspulen, wie enttäuscht sie sei, weil sie uns doch für Bundesgenossen gehalten habe, die gemeinsam durch dick und dünn gehen und das Mutter-Sohn gespannt zusammenhalten und so weiter und so fort und so weiter und so fort. Schnarch. Den richtigen Ärger hat natürlich Martin zu erwarten. Nicht nur, weil er sich trotz aller Warnung auf die Ausmühle gewagt hat, sondern vor allem mit wem. Wenn seine Eltern davon Wind kriegen, war's das, und zwar endgültig. Dass meine Heldentat ihr Bild von mir korrigiert, glaube ich nämlich nicht. Herr Schipanski ist der felsenfesten Überzeugung, dass in mir enorme kriminelle Energie steckt. So hat er sich einmal ausgedrückt. Aus seiner Sicht gerate ich über kurz oder lang auf die schiefe Bahn, wenn ich es nicht schon bin. Junge rettet Freund aus Teich. Teich, wie das klingt. Da hätten sie auch gleich Tümpel schreiben können oder Pfütze. Der Außenmühlenteich ist fast so groß wie die Alster. Die Meldung erscheint auf Seite 13. Genau 49 Worte und ein Foto von mir, auf dem ich noch bescheuerter aussehe als normal. Was, wenn es das erste und letzte Mal ist, dass ich in der Zeitung stehe? Mehr passiert im Leben nicht mehr. Trauriger Gedanke schon wieder. Als Mutter vom Unterricht zurückkehrt, fuchtelt sie schon beim Reinkommen mit der Zeitung herum. Frau Bugenhagen habe sie darauf aufmerksam gemacht, warum um alles in der Welt ich nichts gesagt hätte und wie ich darauf käme, auf brüchigem Eis Schlittschuh zu laufen. Wieso, ich habe doch die ganze Zeit nur am Ufer gestanden und aufgepasst. Und das soll ich dir jetzt noch glauben? Ja, ich schwöre, ich kann doch außerdem kein Schlittschuh laufen. So ein Quatsch, natürlich kannst du. Und geh mal nicht so leichtfertig mit deinen Schwüren um. Und wenn du selber nicht auf dem Eis warst, warum hast du es mir denn verschwiegen? Welchen Grund soll es geben? Kannst du mir das vielleicht mal sagen?
Dastehen und schweigen. Wenn sie jetzt noch ein falsches Wort sagt, kriegt sie alles zurück. Von wegen Bundesgenossen. Sie ist eine total beknackte, durchgedrehte, humorlose Kuh, für die ich mich schäme bis ins Mark. Und mit der ich bis zu meinem 18. Geburtstag so wenig wie möglich zu tun haben will. Dann packe ich Punkt 0 Uhr meine Sachen und ziehe aus. Und zwar auf Nimmerwiedersehen. Und falls wir uns in diesem Leben nochmal zufällig begegnen, werde ich sie mit dem Arsch nicht angucken. Und ich verfluche sie dafür, wie viel Macht sie über mich hat. Naja, irgendwann ist es soweit. Aha, wieder mal keine Antwort. Habe ich also recht. Manchmal weiß ich wirklich nicht, wie es weitergehen soll, Matthias.
Ich auch nicht, echt nicht.
Wie durch ein Wunder haben Schipanskis nichts von dem Artikel mitbekommen. Die im Krankenhaus haben ihnen gesagt, dass Martin von einem gewissen Herrn Krüger eingeliefert wurde. Mich haben sie mit keinem Wort erwähnt.
Es bleibt also alles beim Alten. Wenn ich mir weiterhin nicht zu Schulden kommen lasse, werde ich eines Tages vielleicht doch noch rehabilitiert. Das liegt ja auch ein bisschen an Martin. Wenn er regelmäßig Positives über mich berichtet, muss es irgendwann Wirkung zeigen. Und in der Schule bin ich ja wirklich besser geworden. Und so eine Scheiße wie Einbruch oder Diebstahl würde ich wirklich nicht nochmal machen. Einige Zeit später hat Martin dann am Wochenende sturmfreie Bude, weil die ganze Familie zur Hochzeit seines einen Onkels ins Sauerland gedüst ist. Martin musste nicht mit, weil er sich den Knöchel verstaucht hat. Von Samstag auf Sonntag übernachte ich bei ihm. Wir liegen auf seinem Bett und gucken den ganzen Tag fern. Herrlich. Links Süßigkeiten, rechts Brause. Um 7:45, einer wird gewinnen mit Kuli und nach dem Wort zum Sonntag, darauf freue ich mich schon seit Tagen, kommt der Horrorfilm Formicula. In der Wüste findet man die grausam verstümmelten Leichen zweier Toter. Die Polizei steht vor einem Rätsel und zieht deshalb einen Wissenschaftler hinzu, der feststellt, dass die Körper bis oben hin mit Ameisensäure gefüllt sind. In den folgenden Tagen kommen immer mehr Todesopfer hinzu. Die Erklärung: In der Nähe befindet sich ein Testgelände für Atomwaffen. Durch die Strahlung sind einige Ameisen zu Riesenmonstern von der Größe von Elefanten mutiert. Die Armee wird eingesetzt und vernichtet das Nest. Aber zwei Königinnen können entkommen. Die müssen unbedingt gefunden werden, bevor sie neue Staaten gründen können und die Menschheit vernichten. Nach fieberhafter Suche wird schließlich in der Kanalisation von Los Angeles ein monströser Ameisenhaufen gefunden und mit Bomben und Flammenwerfern vernichtet. Wir sind so aufgekratzt, dass wir nicht schlafen können, auch um 2 Uhr nachts noch nicht. Martin hat auf einmal die Idee, wir könnten uns ja am Weinkeller seiner Eltern gütlich tun. Der ist so groß, dass sie gar nicht merken, wenn ein paar Flaschen fehlen. Nachdem wir den ersten Wein vernichtet haben, passiert etwas Unerwartetes. Martin kriegt einen Steifen. In der Schlafanzughose zeichnet sich die Beule deutlich ab und er gibt sich auch gar keine Mühe, sie zu verstecken. Im Gegenteil, ich habe dann wie auf Kommando auch einen Ständer. Und plötzlich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es gekommen ist, küssen wir uns. Es ist mein erster Zungenkuss überhaupt. Im ersten Moment ist es eklig, es schmeckt nach Zahnpasta und Rotwein und fühlt sich pelzig und metallen an. Aber das komische Gefühl ist schnell verflogen und als nächstes liegen wir aufeinander und es geht immer weiter und weiter. Es ist, als ob alles, was jemals zwischen uns war, positiv und negativ, sich Bahn gebrochen hätte und in dieser halben Stunde, länger war es nie und nimmer, explodiert wäre. Plötzlich fange ich am ganzen Körper an zu zittern. Ein entsetzliches Gefühl der Scham befällt mich. Habe ich mich je im Leben so elend gefühlt? Martin geht es offenbar nicht, das spüre ich. Und so schnell wie der Spuk begann, ist auch wieder vorbei. Ohne ein Wort verschwindet Martin im Schlafzimmer seiner Eltern. Ich sitze da, weiß nicht, was ich tun soll und fange zum ersten Mal seit langem wieder an zu beten. Ich bete, dass, wenn ich aufwache, gar nichts passiert ist. Von wegen. Als es hell wird, ist alles noch da. Ich schleiche mich aus der Wohnung und es ist völlig klar, dass er mich gehört hat. Wahrscheinlich ist er heilfroh, dass ich endlich weg bin. Mutter wundert sich, als ich viel früher als erwartet zu Hause angetrottet komme. Gereizt sage ich, dass Martin sich nicht gut fühlt. Seitdem gehen wir uns aus dem Weg. Nur einmal, als niemand in der Nähe ist, nimmt er mich beiseite und erklärt mir, er wäre nicht schwul. Als ob ich jetzt schwul wäre, Mongo. Dann sagt er noch, ich soll mit niemandem darüber reden. So ein Idiot, als ob ich freiwillig was ausplaudern würde. Ich weiß selber, dass wir nicht schwul sind. Hätten wir es bloß sein lassen. Jetzt haben wir die Quittung, denn es wird nie wieder so zwischen uns, wie es einmal war.